Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Künstliche Intelligenz, das ist eins der Zukunftsthemen. Selbstfahrende Autos, Roboter in der Pflege, selbstlernende Systeme in der Industrie, Computerprogramme, die Krankheiten erkennen und so weiter und so fort. Da wird vieles auf uns zukommen. Vieles davon ist mit Ängsten besetzt, bis hin zu der Vorstellung, dass eine künstliche Superintelligenz die Macht übernimmt über uns Menschen. Wie wird das in der Literatur beschrieben und reflektiert, heute und in der Vergangenheit? Das schauen wir uns jetzt an im Gespräch mit meinem Kollegen Hans von Trother, der hat sich in dieses Thema tief vertieft, habe ich den Eindruck. Ich habe in einer Zeitungsdatenbank 1746 Artikel zum Thema KI gefunden aus dem Jahr 2019. Also das Thema ist da. Wie sieht das in der Gegenwartsliteratur aus?
Ja, wenn ein Thema derart präsent ist in der Gesellschaft und in den Medien, dann findet sich natürlich auch in der Literatur wieder. In diesem Frühjahr gleich zweimal in deutschen Verlagen in Reinform, nämlich als Hauptthema eines Buchs, was dann doch eher selten ist. Und zwei Bücher sind mir da eben aufgefallen. Ian McEwans neuer Roman, Maschinen wie ich heißt er, und ein Roman der Französin Marie Darrieussecq, Unser Leben in den Wäldern. Zwei Romane, die wirklich das Thema künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt eines Romans rücken. Das ist dann wirklich ein Zeichen dafür, dass das Thema ganz weit vorne ist.
Wobei das bei dem Roman von Marie Darrieussecq, Unser Leben in den Wäldern, klingt jetzt ja überhaupt nicht nach einer technisierten Welt und KI. Wie kommt da die KI ins Spiel?
Damit spielt der Titel natürlich. Es ist so, dass die Dystopie, die da beschrieben wird, leicht in die Zukunft verlegt, so groß ist, dass die Maschinen die totale Kontrolle über die Menschen übernommen haben. Und die einzige Möglichkeit, sich dem zu entziehen, ist, in die Wälder zu gehen, weil da können sie einen nicht komplett überwachen. Das ist natürlich eine Metapher, aber es ist auch wörtlich zu nehmen, denn Metapher ist ein wichtiges Mittel, die Roboter auszutricksen, denn Roboter können keine Metaphern. Ganz wichtiges Motiv aller KI-Literatur, es werden auch immer die Defizite unterstrichen. Das ist so ein bisschen Rettungsring, der in dieser Literatur immer eine Rolle spielt. Also Unser Leben in den Wäldern ist eine Flucht vor den Robotern, die uns überwachen wollen. Das heißt, wir werden zu Flüchtlingen, weil die KI uns aus unserem Leben vertreibt.
Und bei dem anderen Beispiel, das Sie angesprochen haben, Ian McEwan, Maschinen wie ich, klingt ja, wenn ich mal weiter einen Titel ausdeute, als ob man sich selbst in der Maschine spiegelt.
Da geht es darum, eine schöne Liebesgeschichte beginnt aber dummerweise als Ménage à trois, weil der einsame Held gerade nicht damit gerechnet hat, dass das klappt und sein Erbe dafür auf den Kopf gehauen hat, einen Androiden zu kaufen. Also gegen seine Einsamkeit einen künstlichen Menschen, weil er denkt, der macht mir keinen Ärger. Jetzt sind die zu dritt. Adam heißt der natürlich, es gibt auch eine weibliche Variante, die heißt Eva. Da geht es tatsächlich darum, wie weit kann der Mensch einen Menschen künstlich schaffen? Was kann der können, was kann der nicht können? Wo sind da seine Defizite? Und da ist das ganz große Problem die Moral. Wie kann eine Maschine moralisch argumentieren und kann sie die Komplexität moralischer Entscheidungen nachvollziehen?
Es gibt ja, wir haben gestern in der Redaktion über das Thema geredet und mal so zwei Großtendenzen ausgemacht, was dieses Thema angeht, so die alarmistische sozusagen, die eher die Bedrohung durch künstliche Intelligenz in den Blick nimmt und eine andere, die diese Möglichkeit, wir haben eine andere Intelligenz, die uns gegenübertritt, eher nutzt, um so einen Spiegel für uns zu erschaffen und zu fragen, was ist eigentlich das Menschliche in uns oder auch das Unmenschliche vielleicht. Wo würden Sie denn bei diesen Großtendenzen diese beiden Bücher einsortieren?
Na, ich glaube, das sind die beiden Grundfragen, die das Thema, seit es in der Welt ist, was schon erstaunlich lang ist. Das sind die beiden Grundfragen, die Grundhoffnungen und die Grundängste und die Grunderfahrungen, die wir damit machen. Und tatsächlich sind die ja wirklich ziemlich klar in diese beiden Positionen auch einzuordnen. Darrieussecq, die eben die außer Kontrollen geratenen Maschinen, die uns zum Beispiel auch dazu bringen, dass wir nur noch mit Bleistift und Papier schreiben können, um nicht überwacht werden zu können, also ganz zurück. Und Ian McEwan, der mit sehr viel Menschenliebe, und es ist ein sehr humanes Buch, sagt, ja, wir kommen da sehr weit in der Schaffung eines Menschen, aber dann stehen sich Mensch und Mensch, Maschinen wie ich und Menschen wie du, einander gegenüber. Das ist ein spannendes Experiment, genau diese andere Positionen durchzudeklinieren.
Jetzt haben Sie gegraben in der Geschichte der Literatur. Wo taucht dieses Thema schon früher auf? Und wenn wir mal erstmal ein kleines Stück zurückgehen, so die 80er Jahre, da schien es auch eine Welle gegeben zu haben. Thema künstliche Intelligenz, zum Beispiel bei dem polnischen Autor Stanisław Lem. Da gibt es den Text Also sprach der Golem oder der US-Amerikaner William Gibson, Neuromancer, ein Roman. Wie haben die denn auf künstliche Intelligenz geschaut?
Ja, das ist tatsächlich auffällig, dass dieses Thema in Wellen kommt. Und das kann ja nicht damit zu tun haben, dass die KI-Entwicklung Wellen hat oder dass wir die wahrnehmen würden. Ich habe mir überlegt, ich glaube, dass dieses Thema sehr stark wird in Zeiten, in denen eine Gesellschaft sich unsicher fühlt, in denen sie nicht in ihrer Gegenwart verankert ist, sondern in eine Zukunft blickt, vor der sie Angst hat. Und das war in den 80er Jahren so, das ist heute so. Und in den 90er Jahren und zur Jahrhundertwende hatten wir vielleicht tatsächlich andere Themen und andere Ängste und andere Fragen. Das ist vielleicht der Grund, warum es eben in den frühen und mittleren 80er Jahren dieses Thema groß wurde. Damals war es auch wirklich neu. Lem, Golem 14 heißt das Buch eigentlich, ist eine Mischform, die man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr trauen würde, zwischen philosophischem Traktat und Roman. Es sind Vorlesungen, die eine künstliche, also eine zum Menschen entwickelte Maschine hält, also eine Maschine, die die Intelligenzschwelle überschritten hat, die also ein Bewusstsein, eine Vernunft entwickelt und die hält uns Vorträge, also zum Beispiel zur Frage, ist der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung, und rechnet uns vor, dass eigentlich Algen besser konstruiert sind als Menschen, also dass man die Frage ganz anders stellen kann. Also eine ganz spannende philosophische Annäherung. Während New Romancer von William Gibson, eine Romantrilogie, tatsächlich der Beginn des Cyberpunk in der Literatur ist, da wird eine dystopische Welt literarisch entworfen, da werden auch Begriffe dafür erfunden. Cyberspace ist eine Erfindung von Gibson, Matrix, was ja dann später auch ein Film wird. Alles Begriffe, die heute in unserem Alltag sind, erfindet er, und dazu eine Welt, in der zwei künstliche Intelligenzen sich gegeneinander zu bekämpfen, um eine höhere künstliche Intelligenz zu schaffen.
Jetzt haben Sie noch tiefer gebohrt und mal geschaut, wo hat das denn alles angefangen, diese Vorstellung von künstlichen Intelligenzen, künstlichen Menschen? Frankenstein fällt einem zum Beispiel ein. Genau. Steht das am Anfang?
Also es geht doch weiter zurück, natürlich der Prometheus-Mythos oder der Golem-Mythos, der bis ins frühe Mittelalter geht. Also diese Idee, dass Menschen schaffbar sind, die ist alt. Aber tatsächlich, ich würde auch sagen, mit Frankenstein kommt dieses technische Element in die Literatur. Also dass es wirklich technisch möglich ist, eine Maschine zu schaffen, die wir für einen Menschen halten. Und eine Generation, also Frankenstein ist ja 1818 von Mary Shelley geschrieben. Eine Generation später, 1872, erscheint ein Roman von Samuel Butler mit dem Titel Earom. Und da geht es wirklich schon, das ist wirklich ganz erstaunlich, genau um die Fragen der künstlichen Intelligenz, die uns heute noch beschäftigen.
Wie denn? Von Computern hat er wahrscheinlich oder doch schon gesprochen?
Nein, von Computern hat er nicht gesprochen, aber wir befinden uns in der Hochphase der Industrialisierung, und das war eine Zeit, in der Maschinen sehr viel in den Alltag der Menschen eingegriffen haben, also im viktorianischen England, ein sehr englischer Roman. Und er beschreibt ein Volk hinter einem Berg, also ein Schäfer guckt immer auf ein Gebirge, und irgendwann sagt er sich, irgendwas muss ja dahinter sein, geht dahinter und landet in einer völlig anderen Welt. Grundkonstellation für eine Satire auf das viktorianische England. Und das Erste, was passiert ist, man nimmt ihm die Uhr weg, die er hat. Denn dieses Volk, was da lebt, hat Angst vor allen Maschinen, weil sie sagen, wenn wir die Maschinen nicht eindämmen, dann übernehmen die irgendwann die Kontrolle über uns. Die Grundfrage der KI. Und dann werden alle Aspekte dieser Gesellschaft durchdekliniert. Und es gibt tatsächlich ein Kapitel, da geht es um die Frage, wie gehen wir mit Maschinen um? Und da drin sind Fragestellungen, das hat mich wirklich umgehauen. Also ich kannte dieses Buch nicht, muss ich gestehen. Ich habe es. Da geht es um die Überlegenheit der Maschine über den Menschen. Da geht zum Beispiel in Fragen der Präzision, ganz klar. Da geht es aber auch darum, dass es Maschinen gibt, die nur von Maschinen hergestellt werden können. Da geht es darum, füttern wir eigentlich Maschinen oder füttern die uns? Und das Argument ist, schalte alle Maschinen ab und wir sind in 6 Wochen tot. Damals schon. Und es geht um ein ganz wichtiges Element, was heute auch eine große Rolle spielt, die Geschwindigkeit der Entwicklung. Und da wird eben gesagt, die Evolution hat Millionen Jahre gebraucht, um den Menschen so hervorzubringen, wie er jetzt ist. Und die Maschinen reproduzieren sich quasi im Stundentakt. Das ist schon faszinierend, dass das 1871 alles schon da war. Es gilt so als die Keimzelle der KI-Literatur, dieses Buch.
Und wenn wir nochmal einen Sprung zurück machen in die Gegenwart zur heutigen KI-Literatur, was ja heute wirklich neu ist in unserer Gesellschaft einfach, dass KI so massenhaft angewendet wird und dass wir ja wissen, dass KI unser Leben in Zukunft noch viel, viel stärker bestimmen wird. Ist das denn schon tatsächlich auf dem Horizont der Autorinnen und Autoren aufgetaucht?
Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Was tatsächlich nicht so häufig ist und deswegen die beiden Eingangstitel genannt, ist, dass es in Reinform thematisiert wird. Das ist ein Zeichen, dass es uns gerade wirklich quasi überkommt. Meistens findet KI in der Gegenwartsliteratur ja in den Alltag eingebettet statt. Also in der Küche und in der Raumfahrt und im Auto. Und wenn es tatsächlich um die Bedrohung durch KI geht und um das Schaffen von Menschen, also diese beiden Grundthemen, dann ist eines auffällig, dass diese Romane fast immer aus der Gegenwart rausverlagert werden von den Autoren. Entweder in die Vergangenheit, wie bei Ian McEwan, der lässt sein Buch in einem fiktiven Jahr 1984 spielen. Oder, wie bei Dario Sek, so leicht in die Zukunft. Also das ist nicht heute, sondern leicht in der Zukunft. Das ist so ein bisschen Feigheit von dem Feind, finde ich, weil die Verlagerung in eine Zeit natürlich der Erzählerin und dem Erzähler immer die Freiheit lässt, alles zu erfinden. Hintergrund ist aber wahrscheinlich, dass wir über den Stand der KI in unserer Gegenwart viel zu wenig wissen und es sich so schnell entwickelt, dass das, was wir heute besprechen, dann, wenn ein Buch lektoriert, gedruckt, vertrieben und von uns gelesen ist, wahrscheinlich schon nicht mehr aktuell ist. Und das ist der Grund, warum Literatur gar nicht anders kann, als das zeitlich verlagert zu besprechen. Aber vor allem müssen wir eigentlich die gesamte Produktion anschauen, wie präsent KI in den Romanen ist, die KI gar nicht zum Thema haben.
Künstliche Intelligenz in der Literatur für uns angeschaut von Hans von Trotha. Ich danke Ihnen sehr.